Vierter und letzter Anlauf, mich rechtskräftig loszuwerden. Es war zum Lachen. Man scheute keine Mühen, setzte besondere Beamte dafür ein. Welchen Fall hat man je so gründlich untersucht? Leute sogar eigens aufgefordert, alles, was sie wollten, von mir zu erzählen? Und man fand nichts. Fast überkam ich das Gefühl, ich kann doch nicht so ohne Sünden sein. Da muss bei mir doch etwas nicht stimmen. Es tat mir wirklich fast leid, dass man nichts fand. Ich wollte ihnen, als wären sie Kinder, wenigstens einen kleinen Erfolg gönnen. Aber der adlige, bekanntüchtige Herr, der erfahrene Richter, konnte wieder nichts finden, trotz der vielen Leute, welche die Staatsanwaltschaft und die Polizei ihm schickten. So kam dann der vierte Prozess, der zweite vor dem Kassationshof, der höchsten Instanz der Gerichtsbarkeit. Es war natürlich auch der Sonderkassationshof für die politische Beurteilung der Verbrechen während der Besatzung. Und dennoch die höchste Instanz. Es war mittlerweile Mitte Oktober 1948, also wieder ein halbes Jahr vergangen. In dieser Sitzung war der Präsident noch ironischer, noch zynischer in der Verhandlung. Er tat, als ob ich sowieso der größte Betrüger wäre, der schlimmste Verbrecher. Denn das Resultat der von ihm im April 48 veranlassten neuen Untersuchung war gleich null. Jener extra beauftragte Richter hatte wiederum in seinem Bericht erklären müssen, dass mir ein Verrat nicht hatte nachgewiesen werden können. Fast sah es aus, dass es ihm leid tat. Mir eigentlich auch. Denn ich empfand meine unantastbar gebliebene Reinheit trotz der seit 3,5 Jahren versuchten Beweisfindungen des Gegenteils, zumindest einer klaren Verratssache, fast als unmenschlich. War denn nicht wenigstens irgendeine Kleinigkeit zu finden? Dieses Gefühl lastete schwer im Saal des holländischen Hohen Rates. Man spürte die Spannung, die Irritation. Jetzt steht dieser Mensch schon zum vierten Mal in der gleichen Sache vor Gericht und man kann mit aller böswilligen Aggression nicht das finden, was man unbedingt braucht. Der Staatsanwaltschaft, den man aus Indonesien hatte kommen lassen, war richtig besessen, doch etwas zu finden. Jedenfalls brachte er eine neue Verratssache und auch diese ergab als Waffe gegen mich wiederum nichts. Da platzte der Präsident, Professor für Völkerrecht, auf einmal heraus. Er konnte sich einfach nicht mehr beherrschen. Also, Sie sind ein heiliger Mensch. Sie haben nur Gutes getan. Ihnen ist alles gelungen. Und das soll dieses hohe Gericht alles glauben? Also, da drückt der Schuh. Aber Sie hatten doch durch Ihre Untersuchungen alles selber herausgefordert. Sie hatten diese Stimmung durch Ihre unbewiesen gebliebenen Anklagen doch selber hervorgerufen. Ich spürte die Wut bei dem kleinen Professor, der ohne Frage kollaboriert hatte, aber darüber hinwegging, als wäre es nie geschehen. So etwas musste am Ende kommen, wenn man nicht normal das Positive sieht und untersucht, von dem ich berichtet hatte, dreimal schon, im Juni 45, im Oktober 45, im April 46. Also antwortete ich ganz ruhig der Wahrheit, wie ich sie empfand, entsprechend. Aber nein, ich bin ein normaler Mensch, mit den Schwächen eines jeden Menschen. Ich habe auch manchmal Lust auf Abenteuer. Ich spiele manchmal auch, wie jeder Mensch im Leben hier das tut. So ungefähr dem Sinn gemäß lauteten meine Worte. Von allen Gesprächen, die ich wiedergebe, kann man natürlich nicht den genauen Wortlaut erwarten. So sind sie aufrichtig nach meiner Erinnerung wiedergegeben. Damals gab es noch keine Tonbandaufnahme. Sogar der Sekretär der Sitzungen hat nur zusammenfassende Notizen gemacht. Es wurde nicht einmal stenografiert. Nun, diese 2, 3 Sätze von mir waren alles, was ich in den Sitzungen vom April und Oktober 48 gesagt hatte. Denn ich wurde nicht gefragt. Ich war das Objekt, das man loswerden musste. Man schien Angst zu haben, dass ich den Mund öffnen würde. Man hat in dieser Sache noch immer Angst, ich würde etwas sagen. Für diese Leute ist es besser, dass ich nicht existiere. Ich muss also eine Art Unperson sein, im besten Fall. Aber im endgültigen Urteil 2 Wochen später wurden diese Sätze als einziges von mir aufgenommen. Ich hätte selber gesagt, so hieß es ungefähr, dass ich nichts Besonderes sei, dass ich auch mal Spaß am Spiel und Abenteuer habe. Da kam heraus, was die Holländer sofern sie von mir wussten, jetzt aber waren es durch die Presse sehr viele, Millionen sogar, drückte und ängstigte, dass nämlich unter ihnen ein Mensch lebte, der fehlerlos wäre. Das scheint schon den von Maaswyck verrückt gemacht zu haben und in seinem Sog dann viele andere. Es war so wichtig, dass es diese Sätze gab, zwar etwas deformiert, denn so wie sie schlussendlich im Urteil standen, habe ich sie nicht gesagt. So aber verstand man sie nun einmal sichtlich erleichtert. Sinngemäß sagte ich tatsächlich, was im Urteil festgehalten wurde. Man hat aber wichtige Nuancen weggelassen. Dieses Mal hat neben Dr. Mulder auch mein weiterer Anwalt Dr. Hamburger ein Plädoyer gehalten. Dasjenige von Mulder war kürzer, er besprach die Situation sachlich. Aber das von Hamburger war ein Meisterwerk. Er hatte auch selber Recherchen angestellt und damit die lächerliche Unwissenheit der Anklagebehörden auf eine Weise angeprangert, dass es für die Zuhörer mehr als peinlich wurde. Deshalb hat der Präsident, also Dr. Hamburger, Punkt für Punkt den Blödsinn der ganzen Tragödie seit 1945 darstellte, auf einmal gesagt: Nun gut, das lesen wir dann nachher, es nimmt sonst zu viel Zeit. Er ließ den Anwalt einfach nicht weiterreden. So konnte er sein Plädoyer nur zum Teil vorlesen, was schade war, denn Hamburger war auch ein ausgezeichneter Redner. Es war aber alles zu peinlich geworden, zu beschämend. Jede Woche deckten die Zeitungen neue Ungereimtheiten auf und alle paar Tage kamen für die Behörden beschämende Artikel heraus. Dieses Plädoyer steht aber im Worthaus natürlich zur Verfügung. Überhaupt muss ich hier darauf hinweisen, dass meine Schilderungen dieser Jahre dokumentiert werden können. Es gibt Sammlungen der Zeitungsartikel aus jener Zeit. Die Anklageschriften und Urteile mit ihren Begründungen, wobei alle vier Male nichts von Verrat an Juden steht, sind natürlich ebenso einsehbar. Diese unglaublichen Fakten sind also in holländischer Sprache aktenmäßig dokumentiert. Ich habe mich bewusst nur an das gehalten, was auch bewiesen werden kann. Meine Meinung zum Ganzen ist in den Texten nachprüfbar. Der Staatsanwalt hatte am Schluss nicht viel zu sagen. Im April hatte er noch 6 Jahre gefordert. Jetzt überließe es dem Gericht nach allem, was er gehört hatte, das Strafmaß festzusetzen. Man erwartete allgemein, dass man mich jetzt so oder so nach dem Urteil gehen lassen würde. Nach 2 Wochen, noch im Oktober 1948, wurde dann das Schlussurteil verkündet. Auch dieses wurde, wie das Plädoyer von Hamburger, von historischer Bedeutung. Denn wie war es zu verantworten, dass man mich, natürlich unbewusst, zum Sündenbock hatte avancieren lassen? Die Menge würde diesen Gedanken natürlich entrüstet von sich weisen. Sie würde ihn gegnen und sich damit erst recht bloßstellen. Wieso denn? Der ist doch kein normaler Sünder. Er ist eben der Sünder. Alles, was man sich an Gemeinheiten ausdenken kann, hat er gemacht, perfekt gemacht. Das Urteil des besonderen Gerichtshofes, wörtlich aus dem Holländischen die ganze politische Gerichtsbarkeit hieß, besondere Rechtspfleging, vom November 1947 übernahm man. Dort war, trotz der 3,5 Jahre, nicht viel anderes gesagt, als dass die Verwendung der Gelder nicht mit dem Zweck übereinstimmte, zu dem sie kassiert wurden, und dass es erstaunlich sei, dass die Leute, die wegen der Aufbewahrung der Gelder verhaftet wurden, nur kurz oder gar nicht gesessen hatten und dass ihnen nichts weiter passiert ist. Die Begründung müsste jetzt natürlich mehr enthalten. Und das musste auch das Kernstück des Urteils werden. Das ganze Land wartete sozusagen darauf. Tatsächlich wurde die Formulierung bestimmt ehrlich und sorgfältig gewählt. Sie brachte deshalb auch das ganze Geheimnis der Verfolgung meiner Person zum Ausdruck. Es hieß also im Hinblick auf die beiden Listen und die ganze Generalsgeschichte: Die normale Rechtsordnung lässt nicht zu, dass ein Mensch das Schicksal anderer in seine Hände nimmt. Gleich stürzte sich die Presse auf diese Anschuldigung, vor allem auch die Presse des ehemaligen Widerstandes. Denn was hieß im Krieg und während der Nazi-Besetzung die normale Rechtsordnung? Was war da noch normal? Welche Rechtsordnung galt denn da? Das war es ja eben, die Behörden, die Leute, keiner tat etwas. Hieß das normal? Die Regierung in London tat nichts, konnte nichts tun. Sollte man die anderen dann einfach umkommen lassen? Was taten wir, der Widerstand? Wir haben doch nach unserer Ordnung Leute umgebracht, Leute, die in unseren Augen Verräter waren. Gleich beginnt man noch auch uns deshalb zu verfolgen. Im Krieg muss man handeln. Auch Soldaten müssen im Kampf Feinde erschießen. Die normale Rechtsordnung lässt das nicht zu. Aber Weinreb hat nur Leute retten wollen. Er hat viele, sehr viele damit gerettet. Wem hat er damit geschadet? Höchstens nur sich selber und seiner Familie. Es wurde, das habt ihr selber jetzt bewiesen, keine Menschen sonst ein Haar gekrümmt. Ist es das, was euch stört? Denn keinem gelang es zu helfen, ohne irgendwie Schaden zuzufügen, wenn auch ungewollt. Ihr habt über 3 Jahre alles versucht, um etwas gegen ihn zu finden. Welcher Mensch, welcher Holländer würde solch eine weit- und tiefschürfende Untersuchung mit diesem Resultat bestehen? Ihr, die ihr euch sorgfältig distanziertet, wenn Gefahr drohte, die ihr mit den Besetzern mitmachtet und alles, was geschah, nicht sehen wolltet, ihr nennt euer Verhalten normal. Wer dennoch etwas tat, ist also zu bestrafen. Dem Widerstand geschah natürlich nichts, das wusste man dort auch sehr gut. Es ging um mich ganz persönlich. Denn hätte ich mich in der Pose des Helden mit exotischem Kampfoberall gezeigt, hätte man sagen können, seht, einer von uns, ein stolzer Held, sein Messer trieft noch vom Blut der von ihm hingeschlachteten Deutschen. Ich dagegen erzählte, wie der Zufall, wie Gott das Schicksal lenkte, wie ich selber von Tag zu Tag mehr staunte, dass es so geschah. Ich beschrieb, dass ich hineingezogen wurde, selber nicht glaubte, dass sowas überhaupt möglich wäre. Es war auch unmöglich. Die 3,5 Jahre währende Untersuchung zeigte eben, wie unmöglich das alles war. Das Schicksal anderer. Wer sonst kümmerte sich um sie? Was konnte ich auch tun? Ich hatte während der Besetzung keine Presse zu meiner Verfügung. Der jüdische Rat konnte in seiner Presse nur noch die deutschen Maßnahmen publizieren, die Leute aufrufen, sich für die Lager zu melden, sie warnen, dass auf Untertauchen oder Fliehen Konzentrationslager und Tod stand. Ich konnte nur die Leute erreichen, die sich durch Hörensagen bei mir meldeten. Und nur einige Tausende von den 160.000 Juden haben von mir damals gehört. Ich habe keinem anderen meine Hilfe aufgedrängt. So offenbarten also, die mich verurteilten, was wir aus Interesselosigkeit, Faulheit, Feigheit nicht taten, nicht einmal daran dachten, etwas zu tun, das hat er gerade wohlgetan. Und noch schlimmer ist, dass es ihm fast von anderswo schicksalhaft aufgedrängt wurde. Wenn er sich zumindest stolz auf die Brust geschlagen und gesagt hätte, ich habe tapfere Taten vollbracht, Dutzende Deutsche mit raffinierten Hand- und Fußbewegungen in ihre Walhalla befördert. Vor allem waren die mich Verurteilten ruhige Mitmachende, mit einem Fremdwort ausgedrückt, Kollaborateure. Zum Beispiel jener Präsident, der es für normal hielt, seine Vorlesungen weiterzuhalten, nur noch vor den Studenten, die eine Loyalitätserklärung für die Nazis unterschrieben hatten. Solchen Leuten war es klar, dass sie, ohne etwas dagegen tun zu können oder vielleicht zu wollen, eventuell zulassen mussten, dass die Juden ins Lager Westerbork kamen, um von dort regelmäßig nach Auschwitz oder sonst wohin zur Vergasung oder einer anderen Todesart deportiert zu werden. Es wurden, und das war damals schon exakt bekannt, 106.000 Juden von Westerbork aus deportiert. Eine Schande. Kein anderes Land außer Polen hatte einen solch beschämenden Prozentsatz. Nun hat der Weinreb, wie jetzt als bewiesen gelten musste, zumindest 2.100 Leute in Westerbork eine Zeit lang vor der Deportation bewahren können, wovon eine beträchtliche Zahl sich dadurch der Deportation überhaupt entziehen konnte. Solch eine Frechheit, ohne etwas dafür zu leisten, einfach nur, weil er einen General, der helfen wollte, fantasierte. Deshalb kam im Urteil eine Formulierung, die ich gleich mitteilen werde, die für Psychologen ein klares Bekenntnis der eigenen großen Schuld, des eigenen großen Versagens darstellt. Unbewusst natürlich. Sie waren so blind, dass sie es gar nicht bemerkten. Sogar ihre eigenen Psychologen bemerkten es nicht. Wohl aber natürlich fast alle Leute aus dem Widerstand, die damalige holländisch-jüdische Presse und Autoren, die später Bücher darüber schrieben. Denn was war die Sache? Es störte die Tatsache, dass durch mich einfach Schicksalhaft entstand es durch mich, tausende Leute Aufschub erhielten, dass für viele dieser Aufschub einen weiteren bedeutete, bis jetzt, wenn sie noch jung waren oder bis zu ihrem Tod irgendwann und irgendwo, wenn sie schon älter waren. Denn natürlich kann kein Mensch anderen Aufschub ins Unendliche geben. Der Mensch ist nun mal sterblich. So kam es zu folgender Formulierung. Die Sperre in Westerbork erhielt ein Ende, wodurch die Gesperrten deportiert wurden, was ihren Tod zur Folge hatte. Mit anderen Worten, man sollte darauf lesen, dass ich, das stand dort wörtlich, für ihren Tod verantwortlich war. Wer aber hat die Juden nach Westerbork gebracht? Sie wurden von holländischen Polizisten, fast immer von solchen, die sich freiwillig dafür gemeldet hatten, verhaftet und der Gestapo ausgeliefert. Die holländischen Behörden schauten zu, konnten nichts tun. Der jüdische Rat hatte im Allgemeinen die Listen der zu Verhaftenden und zu Deportierenden zusammengestellt. Holländische Eisenbahnen brachten die Juden ohne Protest des Personals ins Lager. Polizisten aus anderen Städten meldeten sich sogar, um in Amsterdam bei den Verhaftungen mitzumachen. Das alles steht inzwischen historisch fest, war natürlich damals jedem bekannt. Die Polizisten erhielten für ihr freiwilliges Mitmachen Prämien. Sie konnten zwar nicht offiziell, aber faktisch aus den Häusern der von ihnen verhafteten Juden allerlei klauen. Das war bekannt. Die Leute ließen sich zum größten Teil freiwillig verhaften, weil sie einfach nicht wussten, wo und wie sie sich den Verhaftungen entziehen sollten. Wenn nur 1 bis 1,5% der Bevölkerung Juden bei sich versteckt hätte, wäre im Prinzip kein Jude deportiert worden. Aber die Bevölkerung wusste nicht von dieser Not, das heißt, man realisierte es nicht. Man hatte seine eigenen täglichen Sorgen. Stelle, Einkommen, Theater, Kino, Kinder, Studium. Und im Lager wurde man im Allgemeinen gleich weitergeschickt, zum Arbeitseinsatz. Man wusste nicht, dass es zum Tod durch Foltern, Erschlagen, Vergasen führte. Jetzt, nach dem Krieg, war das Entsetzliche wahr geworden. Niemand konnte etwas dafür, dass regelmäßig die Züge nach Auschwitz oder Sobibor, wo nur Vergasungen stattfanden, keine Arbeit fuhren. Man war machtlos. Nur eine Sperre konnte die Deportation bis auf Weiteres hinausschieben. Man hoffte, dass inzwischen die Invasion kommen würde, eine Revolution in Deutschland. Man hoffte auf Unmögliches. Diese Sperren waren nur für ausgesuchte Leute in sehr kleiner Zahl zu erhalten. Man zahlte ungefähr 60.000 Gulden pro Person, wenn nicht viel mehr. Und nicht etwa Papiergulden, man zahlte in Werten, Diamanten, Gold oder Rohstoffe. Wer hatte das? Und diese Sperren waren immer in der Gefahr zu platzen, wie es hieß. Auf einmal waren sie, trotz aller Versprechungen, ungültig. Oder man gehörte zu einer ausgesuchten Kaste. Zionistische Führer konnten nach Bergen-Belsen als Rettungsmöglichkeit mit dieser Sperre. Die weitaus meisten wussten aber nicht, wie und wo solch eine Sperre zu erhalten war. Nur die Weinrebsperre konnte jeder, arm oder reich, bekommen. Sie war kostenlos, weil man im Lager kein Geld haben durfte und wenn versteckt, dann nur kleine Beiträge, eine Art Taschengeld. Ich war also der Einzige, der die Sperre im Lager ohne Geld geben konnte. Die Zahlungen von 100 Gulden pro Person betrafen die Leute draußen, die nicht ins Lager mussten, wenn sie sich rechtzeitig versteckten oder ins Ausland flohen. Und für diese Zwecke hatte ich doch die 100 Gulden benutzt. Und nehmen musste ich diese Zahlungen, da sonst die Sache nicht glaubwürdig gewesen wäre. Für jede Registrierung muss man und musste man zahlen. Wenn hier auf einmal keine Zahlung nötig gewesen wäre, hätte man auch nicht an die mögliche Auswanderung geglaubt. Viele Leute waren auf diese Weise also gratis gesperrt. Und gewiss wusste jedermann in Westerbork, dass jede Sperre es in sich hatte zu platzen, also ungültig zu werden. Auch die Weinrebsperre, die übrigens von anderen verwaltet wurde, nur auf meinen Namen lautete und auf meinem erfundenen General basierte, auch meine Sperre platzte. Die erste im Januar 43, die zweite im Februar 44. Und wenn eine Sperre platzte, waren ihre Inhaber wieder normale Menschen, konnten also für die Deportation in Betracht kommen. Dass also die Formulierung, die Leute wurden deshalb deportiert, Unsinn war, war jedem klar. Sie sind aber, weil sie gesperrt waren, nicht deportiert worden. dass sie im Lager waren, war die Folge der Durchführung der Nazi-Politik, woran, wie gesagt, auch viele Holländer als Polizisten, als Tram- und Eisenbahnpersonal, als Bürgermeister, als Gemeindebeamte beteiligt waren. Ich hatte versucht, sie so weit wie möglich vor all dem zu bewahren, indem ich ihnen Versteck- und Fluchtmöglichkeiten bot und zum Teil, wo nötig, mitfinanzierte. Und dass die Lagerinsassen von Westerbork weitertransportiert wurden nach Auschwitz, war ebenfalls eine Folge der Nazi-Politik, die ich versucht hatte, mit meinem General zu durchkreuzen. Nicht bewusst, es hat sich ergeben, dass es so geschah. Aber zu sagen, ich wäre schuld, dass die Leute im Moment des Platzens der Sperre, wenn sie nichts anderes hatten, deportiert wurden, ich also schuld an ihrem Tod wäre, war klarer Unsinn und zeigte nur, dass die Holländer, Schuld empfanden und sie nicht loswerden konnten. Man hätte sagen können, und das wäre wahr gewesen, hätte meine Zustimmung gehabt. Leider konnten sie nicht alle retten. Sie taten, was sie konnten, mehr noch. Und wir sehen jetzt ein, dass wir zum größten Teil ungewollt mitmachten, dass aus Westerbork 106.000 Juden deportiert wurden. Sie haben alles in allem für über 2.100 Leute für Aufschub sorgen können. Durch diesen Aufschub sind Hunderte damals am Leben geblieben. Sie haben für viele Hunderte gesorgt, dass sie fliehen, sich den Nazis entziehen konnten. Nun also war ich schuld, dass Leute deportiert wurden, weil man spürte, man hätte auch etwas machen können, nur war es in einem damals gar nicht eingefallen. Eine weitere Formulierung zeigte eine andere Schwäche der Autoritäten im Krieg an. Ich hätte nämlich nur mit niederen Gestapo-Leuten das alles getan. Klar, ich war nicht wie Sie, die es mit dem Reichskommissar Seyss-Inquart hätten besprechen können. Meine Aktivität erstreckte sich über einige Unteroffiziere des SD. Nur ein General war dabei, aber der war ich selber. Und vor diesem deutschen General mit roten Streifen auf seinen Hosen hatten die Unteroffiziere heiligen Respekt. Klar, die hohen Kollaborateure verhandelten mit höheren Offizieren, mit hohen Beamten, sogar mit Himmler. Dass ich das alles ohne solche Beziehungen getan hatte, tun konnte, stach sie alle, sticht sie noch, sogar ihre Nachkommen. Denn man nimmt eine solche Sache ernst, spielt mit nach den Maßstäben des Feindes. Dass ich aber das alles lächerlich machte, wiederum nie bewusst, es geschah so, war das Schlimmste. Man spürte, ich nahm dieses ganze Leben hier nicht ernst, jedenfalls nicht auf die Art, wie die Gesellschaft es tut. Als Zwischenbemerkung möchte ich hier auch erzählen, dass man meine vielen Hefte mit Notizen, die ich als Untersuchungshäftling haben durfte, einmal in meiner Abwesenheit eingesehen hatte. Ich wurde darauf von höheren Instanzen darüber angesprochen. Ob ich da alles, was ich an Verrat aus dem Krieg wusste, notierte, um es, sobald ich frei war, zu veröffentlichen? Ich sagte, ich hätte alles im Kopf, hätte auch kein Interesse, das je in allen Details zu sagen. Was seien die Notizen sonst? Gewiss studieren Sie dann weiter, Volkswirtschaft, Mathematik, Statistik? Nein, sagte ich, auch das hätte ich im Kopf. Das seien alles Einfälle über die Tora, die Bibel. Konsternation erst, ungläubiges Schauen. Der eine sagte, das werden Sie schon lassen, wenn Sie frei sind, dann gehen Sie wohl wieder ins Institut. Das kennt man, Leute werden in der Zelle manchmal religiös. Das fällt nachher weg. Auch im Spital bekommen Leute solche Anwandlungen. Die Pfarrer kennen das. Der Schluss war, dass man das, wenn es so wäre, für ungefährlich hielt. Ich nehme an, man hat es der Staatsanwaltschaft berichtet. Man sah, ich war auch nicht imstande, nicht gesinnt, die Welt auf ihre Art ernst zu nehmen. Man fand mein Spiel mit der Gestapo unehrlich. Ich nahm die Nazis nicht ernst, wie sie es alle taten. Ich kämpfte nicht mit den Mitteln des offenen männlichen Krieges. Ich schaute dem Gegner nicht gerade und recht in die Augen. Sie taten es wohl. Sie konnten einfach nicht anders. Die Art, wie ich der Gestapo mehr geführt als bewusst ihre Opfer zu entreißen suchte, war nicht die Art, die man kannte. Dass ich die ganze Art des Regierens mittels Karteien, mittels Formularen lächerlich machte, stach den Richter sehr. Sie konnten sich in eine solche Art Weltanschauung einfach nicht hineinversetzen. Ich war ein gefährlicher Mensch für jede Gemeinschaft. Ich machte im Prinzip, auch wenn ich mich nett verhielt, alles hier lächerlich. weil ich eben das Hier, das Zeitliche nur sehen und messen konnte mit den Maßstäben der Ewigkeit. Dies alles war beschlossen in der Formulierung, ich hätte nur mit unteren Behörden gespielt. Nun, sie hatten mit höheren konferiert, vergleicht nur die Resultate. Das war der Tenor des ganzen Schriftstückes. Sogar wo es hieß, dass ich mein Spiel bewusst mit den besten Absichten angefangen hätte, hätte ich doch bedenken sollen, dass es mir mal aus den Händen geraten könnte. Auch hier die Belehrung, man fängt als braver, nützlicher Staatsbürger mit so etwas nicht an. Man hält sich ruhig draußen und überlässt solche Unternehmen gefälligst den Behörden, die dann auch gleich mit hohen Gegenbehörden verhandeln. Siehe jüdischer Rat, der das auch tat und mit dessen unbewusster Mitarbeit 106.000 Juden deportiert wurden. Dass ich daraus Menschen rettete, wurde mir fast vorgeworfen. Gewiss habe ich nicht vorausberechnen können, was alles geschehen konnte. An erster Stelle mit mir und meiner Familie. Ich tat es aber und tue es immer mit dem Gefühl, Gott wird schon helfen. Es ist alles in seiner Hand. Wir können viel denken, überlegen. Die Entscheidung kommt so oft ganz anders. Dann tut man, so erzieht die Gesellschaft, eben besser nichts und überlässt es den großen, wichtigen Behörden. Das wollte das Urteil lehren. Und wie gesagt, stand darin, ich hätte doch selber gesagt, ich sei ein Mensch wie andere. Aber wir, so heißt das stillschweigend, wir sind Behörde und wir werden mal zeigen, dass so etwas Gefährliches, so ein Lächerlichmachen von Behörden, seien es auch Nazi-Behörden, nicht ungestraft bleiben darf. Und so lautete das Urteil, dass ich 6 Jahre zu sitzen hätte. Ich rechnete schnell aus. Das wären 6 Jahre minus 1 Jahr, also 5. Denn im September 48 war die Königin Wilhelmina zurückgetreten und ihre Tochter Juliana wurde Königin. Aus diesem Anlass bekam jeder 1 Jahr Straferlass. 5 Jahre heißt 60 Monate. Man muss nur 2/3 der Strafe sitzen, das heißt in diesem Fall 40 Monate. Nun, die sind durch die Untersuchungshaft von jetzt genau 40 Monaten gebüßt. Zwei der Richter sahen mich rechnen und als sie das Resultat bei mir sahen, nickten sie mir zufrieden zu. Ich hatte also kapiert, was sie praktisch meinten mit diesen 6 Jahren. Jetzt musste das alles nur administrativ durch die Mühle gehen. Nun, das tun die Anwälte schon. Ich schreibe an meinen gefährlichen, asozialen Notizen weiter. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf das Urteil, vor allem über die Formulierungen, waren eindeutig. Es tat gut. Andere Reaktionen waren nichtssagend. Sie publizierten das Urteil ohne weitere Kommentare. Es waren die Leute, die immer das nachplappern, was die Autorität sagt. Es wunderte mich nicht mehr. Ich erwartete von der amorphen Masse sowieso nichts. Jetzt sollte ich nach Hause. Da sah ich, dass es in meinem Fall anders gehen musste. Der besondere, aus Indonesien nach Holland gekommene Staatsanwalt, mit Privatschuld beladen, konnte einfach nicht aufhören. Diese Art von Besessenheit habe ich im Laufe der Jahre öfters erlebt. Trotz aller Untersuchungen, mehreren Instanzen, seitens mehrerer Behörden, trotz der wiederholten Schlussberichte des eigens dazu ernannten Richters, trotz des vernichtenden Plädoyers von Dr. Hamburger, trotz der jetzigen öffentlichen Meinung, er konnte nicht aufhören. Er bereitete neue Anklagen vor, für denselben Fall. Er sprach weiter mit Zeugen, er überzeugte Zeugen. Er allein? Oder gab es da eine Pressure Group? Wer weiß. Jedenfalls dauerte es noch bis zum 11. Dezember 1948. Und meine Freilassung wurde nur durchgesetzt, weil im Parlament darüber Fragen gestellt wurden. Was das nun sei? Der Weinrepp hätte doch schon zu Hause sein müssen. Das hatte man davon, mich zur öffentlichen Person werden zu lassen. Juni 45 bis Mai 47 wusste keiner von mir, ob ich saß oder nicht. Jetzt ging es Politiker an. Das war die Episode 4. und letzter Anlauf, mich rechtskräftig loszuwerden. Die nächste Episode lautet: Der in die Freiheit entlassene Sündenbock wird nach einer Schonfrist wieder zum Abschuss freigegeben.